Sukkotan. Kultur, wo unter tut geht.
Hey!
No.
Anthony.
No. That is exactly what she asked for.
No, it's not. We want compensation.
No. Don't blame me for your bad choices. Hair isn't everything. What?
Hair is everything. It's the difference between a good day and a bad day. We're meant to think that it's a symbol of power, that it's a symbol of fertility. Some people are exploited for it and it pays your fucking bills. Hair is everything, Anthony.
Jawohl, Anthony. Hair is everything. Haar sind alles. Mindestens, wenn man der Figur Fleabag in der gleichnamigen Serie glaubt. Wir haben Fleabag gerade gehört, wie sie am Coiffeur Anthony den Kopf wäscht. Und zwar dafür, dass er ihrer Schwester Claire mit einem schlechten Haarschnitt quasi das Leben ruiniert hat. Haar sind alles. Und nicht nur, weil der Anthony als Coiffeur seine Brötchen damit verdiene. Haar sind alles, weil sie den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Tag machen. Und weil uns eingeredet werde, dass Haar ein Symbol für Macht und Fruchtbarkeit sind. Eben, Hair is everything. Und darum reden wir heute bei Subkutan darüber. Über gesellschaftliche Normen rund um Haar. Über Haar, die noch immer fehlen, zum Beispiel auf dem Kopf. Oder über Haar, die noch immer wachsen, wo es nach gesellschaftlichen Normen nichts verloren haben. Wie zum Beispiel an den Beinen oder in den Achselhöhlen von weiblich gelesenen Personen. Wir reden aber auch darüber, wie wir uns über Haar ausdrücken können. Wie uns eine neue Frisur nicht nur einen neuen Look, sondern sogar neue Kraft kann geben kann. Du hörst Subkutan auf Radio Rabe und mein Name ist Bastian Zuberbühler.
Subkutan.
Du hörst Subkutan und das wird heute eine haarige Angelegenheit.
Eben dort, ich sage immer, dort, wo man die Haare will, hat man sie nicht und dort, wo man sie nicht will, hat man sie. Also das ist so ein bisschen eben...
Das ist der Jan Mehr, ein 29-jähriger Bauleiter. Und ja, voll. Wie bei vielen Männern schaut es auch bei mir langsam am Hinterkopf. Und sprießt dafür umso mehr bei den Augenbrauen, in der Nase und sogar an den Ohren. Of all places. Anders als ich hätte Jan Mehr aber nicht einfach so akzeptieren, dass ihm die Haare auf dem Kopf langsam ausgehen. Darum hat er sich im letzten Februar eine Haartransplantation machen lassen. Dabei sind ihm 2500 Haare samt Wurzeln aus dem Hinterkopf raus operiert und dort, wo es langsam fehlt, wieder eingepflanzt worden. Simon Keller hat Jan Mehr getroffen und von ihm wollte wissen, wieso man sich eine Haartransplantation machen lassen.
Haar, das ist für ihn wichtig, so der Jan Mehr, und sagt:
Grundsätzlich finde ich Haar, das macht eigentlich auch die Leute aus. Es ist, jeder Mensch sieht mit diesen Haaren und hat ein bisschen anders aus. Und das ist eigentlich eine gute und eine coole Sache. Ja. Also, ich glaube, ohne Haar wäre langweilig.
Darum hat es ihn nicht kalt lassen, wo seine Haare ausgefallen sind. Er hat vor ein paar Jahren gemerkt, dass es auf dem Kopf oben ein bisschen lugt, wie er sagt. Und irgendwann hat er es dann auch nicht mehr so gut kaschieren.
Dann hat man probiert, das mit diesen Haaren, die man noch hat, zu kaschieren. Und dort ist auch der, wo man den Zeitpunkt kam, dass einem dann ein bisschen angeschnäckelt hat, weil die Zeit, die man verliert, um da irgendeine Frisur zu machen. Und dann muss man das irgendwie noch mit Haarspray und einfach mühsam und einfach richtig blöd. Das hat mich wirklich selber nach anschiessen.
Am Morgen so viel Zeit vor dem Spiegel zu verbringen, ist ihm irgendwann zu blöd geworden. Aber ausschlaggebend war vor allem eine Situation. Nach einem Nachtessen mit Freundinnen habe er ein Foto von sich von dem Abend zugeschickt bekommen.
Man sieht eigentlich dort hocken, gerade unter der Lampe. Und da hat man wirklich so vor alle meine ganzen Kopf gesehen. Und da habe ich gefunden, das ist schon. Ja, es hat mich dann wirklich gestört. Ja, das war so ein der Auslöser.
Das war vor gut vor einem halben Jahr. Und auf das aber hat er sich ernsthaft damit beschäftigt, was er gegen seine kahlen Stellen machen könnte. Eine Haartransplantation sei naheliegend gewesen, weil mit speziellen Haarmitteln hat er es vorher schon versucht, aber erfolglos. Sein Vater habe ihm schliesslich einen Spezialist für Haartransplantationen hier in der Schweiz vorgeschlagen, einen Freund von ihm. Also hat er angerufen und der Spezialist hat ihm genau erklärt, wie das Ganze abläuft.
Ja, es ist eigentlich Schlag auf Schlag gegangen und einen Monat später bin ich dort auf dem Stuhl gehockt und habe das gemacht.
Haartransplantationen boomen, wie verschiedene Medien in letzter Zeit darüber berichten. Man hört immer häufiger von Personen in der Öffentlichkeit, die dazu stehen, so eine gemacht zu haben. Stichwort Shakiri. So eine Haartransplantation ist aber nicht risikofrei. Es besteht zum Beispiel eine Gefahr von lokalen Entzündungen. Beim Jan Mir sei zum Glück alles gut verlaufen. Sein Gesicht sei die Woche darauf dann noch recht angeschwollen und eine Verkrustung hat sich auf den Kopf aufgebildet. Aber das sei normal. Nach ein, zwei Monaten sei ihm langsam wieder Haar nachgewachsen. Eine Haartransplantation ist ein operativer Eingriff. Und es ist auch nicht eine günstige Sache. 5'500 Franken hat Jan Mir dafür gezahlt. Da muss man sich das schon gut überlegen, sagt er. Für ihn sei es zum Beispiel wichtig gewesen, dass er den Spezialist kennt, der ihm die Operation gemacht hätte.
Das hat mir auch Sicherheit gegeben. Eben, man hat immer gehört, man kann es so in die Türkei machen. Das hat vielleicht die Hälfte gekostet. Dort habe ich auch gerne auf Nummer sicher gewusst, wo ich das mache, wo ich eine Anlaufstelle habe, wenn es dann vielleicht nicht gut kommt oder wenn ich Fragen habe, weiss ich, wo ich durch kann.
Haartransplantation bei Männern. Ist das etwas, wo er mit seinen Freunden darüber redet? Oder ist es ein Tabuthema? Das wollte ich vom Jan Mir wissen.
Nein, ein Tabuthema ist es nicht.
Es werde schon ab und zu darüber geredet.
Ich habe auch andere Kollegen, wie denen hat es auch schon angefangen. Und zwar kontinuierlich. Und wie das ist unter Kollegen, da gibt es etwa mal einen Spruch oder so. Sagt man zum Beispiel, du hast auch Schauen da oder so.
Er sei schon immer offen mit der Haartransplantation umgegangen.
Alle in meinem Kollegenkreis oder der Familie haben das gewusst, dass ich das mache.
Und bei dieser Entscheidung sei er auch nicht beeinflusst gewesen durch Schönheitsideal oder negative Erfahrungen aufgrund von seinem Haarausfall. Auch nach der Operation habe er keine Vorurteile in Bezug auf seine Haartransplantation zu spüren bekommen. Nur er selber habe seine Meinung zu Schönheitsoperationen müssen hinterfragen.
Ich war eigentlich immer der, der ich finde, natürlich ist eigentlich das Schönste. Und ja, da habe ich mir manchmal selber so ein bisschen den Vorwurf gemacht, dass es so ein bisschen heuchlerisch ist.
Er, der ja jetzt eine Schönheitsoperation gemacht hat.
Und jetzt ist ja das auch nicht so natürlich, aber ja, das ist jetzt so, wie es ist. Genau.
Der Jan Mir, der sich eine Haartransplantation hat machen lassen, im Beitrag von Simon Keller. Wahrscheinlich macht es am Jan jetzt wieder mehr Freude, durch die Hygiene- und Kosmetikabteilungen von grossen Läden zu laufen. Weil, ist dir das auch schon mal aufgefallen, wie viele Laufmeter, Shampoo und Spülungen und Conditioner und Färbemittel und Gel und Wachs und so weiter es dort gibt. Rund um unsere Kopfbehaarung hat sich eine riesige Industrie entwickelt, mit zig Produkten für die Pflege und Styling der Haare auf unseren Schädel. Aber nicht nur mit der Kopfbehaarung wird Geld gemacht. Auch die Haare am Rest des Körpers sind ein riesiges Geschäft. Wobei es bei der Körperbehaarung meistens weniger um die Pflege und vielmehr ums Entfernen von Haaren geht. Aber wer jetzt wo genau welche Haare entfernt, oder eben auch nicht, das ist ein heisses Eisen. Bevor wir das anlangen, hören wir zuerst noch Haar von den Ärzten.
Yeah.
Haar von den Ärzten ab dem Album «Le Friseur». Ein Album, wo der perfekte Soundtrack ist für die heutige Subkutan-Sendung zum Thema Haar und Gender. «Ha, lass es leben», haben die Ärzte gerade gefordert. Eine provokante Forderung, besonders wenn es um Körperbehaarung geht. Weil bei Körperbehaarung gibt es starke Meinungen, was sich gehört und was nicht. Entsprechend hitzig wird debattiert, wer jetzt wo welche Körperhaare darf stehen lassen und wer sie gefälligst zu entfernen hat. Jemand, der das bestens kennt, ist Valeria. Sie ist DJ, queer-feministisch aktiv und rasiert sich ihre Körperhaare nicht mehr weg. Rafa Marti hat Valeria getroffen und mit ihr darüber geredet, wie Körperhaare bei ihnen beiden den Alltag beeinflussen und was für persönliche Erfahrungen sie mit Körperbehaarung gemacht haben.
Das Geräusch kennen wir alle. Neben dem Zähneputzen, dem Duschen und dem Nägelschneiden gehört auch die Rasur bei vielen zur täglichen Körperpflege. Viele Menschen sehen einem unrasierten Körper ein Zeichen von fehlender Hygiene. Die Lücke zwischen den Geschlechtern ist gross. Die Stigmatisierung, also das Abwerten von einem bestimmten Merkmal wie eben der Körperhaar, betrifft häufig den weiblichen Körper. Männliche Beinhaare zum Beispiel werden von vielen als normal angeschaut, bei weiblich gelesenen Personen hingegen nicht. Valeria hat als Betroffene viele Erfahrungen zum Teilen. Die Stigmatisierung war auch bei ihr der Grund für die letzte Rasur.
Ich habe schon ein paar Mal von Leuten gehört, dass es recht unhygienisch sei. Jetzt nicht auf mich bezogen, sondern einfach wie allgemein, dass sie es nicht so toll finden. Und das war eben auch der Grund, wieso ich mich dann eben rasiert habe, weil ich von vielen Leuten umgeben war, die das nicht so toll gefunden haben. Und mich wahrscheinlich dann auch ein bisschen blöd angeschaut hat oder so mit einem gewissen Ekel.
Doch ist der Ekel überhaupt gerechtfertigt? Nein, sagt die Wissenschaft. Die Hygiene kommt durchs Waschen und wird nicht von den Haaren beeinflusst. Die Vorurteile, Körperhaare seien unhygienisch, grusig, geruchsintensiv, sind neben den scheuchen, aber hartnäckigen Blicken die häufigste Reaktion, die Valeria erlebt. Beim Gespräch mit ihr habe ich über meine Erfahrungen geredet. Zur Zeit, als ich in die Oberstufe kam, hat bei mir zu Fragen von meiner männlichen Sozialisierung angefangen. Ich habe mich in diesem Prozess intensiv mit meiner Körperbehaarung auseinandergesetzt. Zum Rebellieren habe ich mir meine Beine rasiert. Mit dem wollte ich auf die Norm aufmerksam machen. Die Norm, dass Giele behaarte Beine haben und die Mädchen nicht. Natürlich habe ich mir dann eine anständige Diskussion über die Thematik gewünscht. Aber die Rasur hat vor allem verletzende Kommentare provoziert. Bei Valeria hat die Auseinandersetzung mit der Körperbehaarung noch früher stattgefunden.
Es hat schon sehr früh angefangen. Es war so im Kindesgi und ich weiss noch, dass ich eine Kollegin hatte, die eine Mutter hatte mit Achselhaar und ich war dann so, hä? Und hat es wie zuerst einfach als kleines, nichtwissendes Modi so fast schon ein bisschen grusig gefunden. Dann habe ich auch gemerkt, dass das halt irgendwie auch ein bisschen komisch ist. Oder wie später dann gemerkt, dass es das eigentlich sehr schräg finde, dass das meine erste Reaktion darauf war.
Ihre Reaktion auf das Erlebnis hat Valeria rückblickend selber überrascht. Sie hat immer mehr realisiert, dass Körperhaare nicht grusig sind oder gar einen Gestank verursachen. So hat es auch angefangen, dass sie ihre Körperhaare aus einem anderen Blickwinkel hat angefangen
zu sehen. Ich habe Leute in meinem Umfeld, die ihre Körperhaare färben, die gute Ideen damit haben, die wirklich auch Kunstprojekte mitmachen, die es provozieren.
Die Haare zu färben wirkt provokativ. Es zieht Aufmerksamkeit und viele Blicke auf sich. Das fordert vor allem das Selbstvertrauen heraus, sagt Valeria. Das sieht in der Kunst anders aus. Es macht einem geschützten Rahmen darauf aufmerksam. Sei es in einer Fotoreihe oder mit Skulpturen aus und mit den eigenen Körperhaaren. Aber auch mit Bildern, die mit den Haaren statt Pinseln gemalt werden. So bekommen Körperhaare eine andere Rolle und die Auseinandersetzung damit eine neue Perspektive. Darüber reden sind ein guter erster Schritt. Aktionen und politische Statements dürfen laut Valeria darauf aufmerksam machen. Und auch Provokationen können Diskussionen auslösen. Aber dass oft eine Schubladisierung stattfindet und Körperbehaarung automatisch als Statement angeschaut wird, findet sie schade. Sie sagt:
Per se sind für mich Körperhaare einfach natürlich. Aber jedes Mal, wenn ich den Begriff Körperhaar höre, kommt natürlich auch sehr viel Politisches bei mir im Kopf auf, weil es halt einfach sehr politisch ist geworden.
Valeria findet, es braucht mehr Aufklärungsarbeit, um die Stigmatisierung abzubauen. Sich im eigenen Körper wohlfühlen, sei das Wichtigste. Es ist fast ein bisschen wie bei den Haaren.
Das Problem, muss man aber, glaub, schlussendlich bei Wurzeln packen, weil das Problem ist nicht das, was du machst, sondern das Problem ist Gesellschaft.
Das Problem bei den Wurzeln packen und als Gesellschaft mehr Offenheit gegenüber Körperhaar zeigen, das fordert Valeria im Beitrag von Rafa Marti. Auf unserer Webseite findest du einen weiteren Erfahrungsbericht von einer jungen Frau, die sich ihre Körperhaare nicht mehr abrasiert. Und einen Artikel, der den angeblichen Zusammenhang von Körperhaarrasur und Hygiene unter die Lupe nimmt.
Einfach gutes Radio.
Du hörst Subkutan auf Radio Rabe und heute reden wir über Haar und Gender. Zum Beispiel darüber, wie Haar Geschlechterrollen zementieren oder sie auch aufbrechen. Mit solchen Fragen eingehend beschäftigt hat sich meine Redaktionskollegin Aviv Schabs. Und zwar wegen ihrer zweijährigen Tochter, die letzte wegen einer Lungenentzündung hat müssen eine Nacht im Spital verbringen. Am nächsten Morgen wollte ihre Tochter, dass Aviv ihre zwei Zöpfli macht. Und zwar ganz spezifisch zwei Pippi-Langstrumpf-Zöpfli. Aviv hat mir erzählt, dass die Frisur die Laune von ihrer Tochter sofort verbessert hat. Etwas Ähnliches hat vielleicht auch Astrid Lindgren erlebt, wo sie vor 82 Jahren für ihre damals 7-jährige Tochter die Geschichte der Pippi Langstrumpf erfunden hat. Die Tochter von der Astrid Lindgren ist damals nämlich auch mit einer Lungenentzündung im Bett gelegen und hat sich von ihrer Mutter eine Geschichte gewünscht. Entstanden ist eine weltberühmte Figur. Und auch heute noch gibt es Kinder, die aussehen wie Pippi Langstrumpf. Wie zum Beispiel eben auch die Tochter von der Aviv. Darum hat sich Aviv angefangen, Gedanken machen über die Rolle, die Haar in Geschichten spielen. Mit der israelischen Regisseurin und Drehbuchautorin Gande Lange redet Aviv über zwei Filme von der Gande Lange, wo Haar eine wichtige Rolle spielen.
Gande Lange. Warum ist das visuelle Erscheinungsbild der Figuren wie die Haare im Film so wichtig?
Im Film hat man wenig Zeit, um viel zu erzählen. Man hat wenig Zeit, um einen Charakter und seine Lebensgeschichte vorzustellen. Das Aussehen einer Figur kann darum helfen, diese Geschichte zu erzählen. Je mehr Wert man auf das Aussehen der Figur legt, desto mehr gewinnt man an Geschichte, ohne Zeit zu verschwenden, ohne viel Worte, ohne dass man Szenen verschwendet.
Du hast einen Kurzspielfilm mit dem Titel Babaga produziert. In der ersten Szene liegt ein bewusstloses Paar im Wald. Dann kommt eine Frau namens Babaga. Sie hat einen gebuckten Gang, einen Buckel, eine sehr große Nase und wildes, dunkles Haar, voller Äste und Blätter. Sie buckt sich über das Paar und schneidet das blond weiche Haar der Frau ab.
Babaga ist eine Hexe.
Später findet sie einen bewusstlosen Mann. Sie nimmt ihn mit in ihr einsames Haus und kümmert sich um ihn. Sie mag ihn. Und als sie merkt, dass er vielleicht wieder gesund wird und ihr Gesicht sehen wird, nimmt sie die blonden Haare, die sie vorher abgeschnitten hatte, und legt sie über ihre eigenen dunklen Haare. Warum tut sie das?
Die Geschichte von Babaga reflektiert die traditionelle Erzählweise. Babaga ist die Wilde, die Unabhängige, die Verrückte, die allein lebt und alles andere als blond und brav ist. Babaga verdient keine Liebe. Und das Traurige an dieser Geschichte ist, dass Babaga das von sich selbst denkt. Es gibt keine Person, die ihr sagt, sie verdiene keine Liebe. Es gibt keine Gesellschaft, die ihr das sagt. Babaga denkt, dass dieser Mann sie nicht lieben kann, wenn er entdeckt, wie sie wirklich aussieht. Darum versucht sie, seiner Liebe würdig zu werden. Aber wie?
Indem sie sich in eine Prinzessin verwandelt, so wie wir es von den Geschichten, die wir kennen, gewohnt sind.
Ganz genau. Dieser Film spielt mit der Struktur des klassischen Märchens. Im klassischen Märchen haben Prinzessinnen helles Haar und Bösewichte dunkles Haar. Ich habe versucht zu verstehen, warum dies so tief in unserer Wahrnehmung verankert ist. Ich habe einfach viele Figuren aus Walt Disney und Pixar und Filmen, mit denen wir aufgewachsen sind, gesammelt und ich habe keine böse Figur gefunden, die blond ist.
im Serge Chor.
Zum Beispiel?
Schlumpfine von den Schlümpfen zum Beispiel hat blondes Haar. Und es gibt eine Episode, in der Gargamel, der Zauberer und Erzfeind der Schlümpfe, sie in eine böse Figur verwandelt. Und nach dieser Verwandlung, als böse Schlumpfine, hat sie schwarze Haare.
Und diese Geschichte sind zwar Fiktionen, aber sie prägen unsere Vorstellungen.
Und welche Botschaften werden uns damit vermittelt, seit wir kleine Kinder sind? Dass schwarzes Haar hässlich, böse und nicht liebenswert ist. Und blondes Haar hingegen sanft, edel, schön und weiblich.
Welche Rolle spielt also Babagas Aussehen in Bezug auf Vorstellungen von Weiblichkeit?
Bei Babaga gibt es einerseits das Aussehen der Figur, das wir sehen. Und andererseits die Wahrheit, die wir nicht sehen. Ihr Aussehen entspricht dem Stereotyp einer Hexe. Aber all das ist eigentlich nur eine Projektion. Es widerspiegelt Babagas beschädigtes Selbstbild. Babaga ist in Wahrheit wahrscheinlich ein ganz normales Mädchen. Wir sehen, wie sie sich selbst wahrnimmt. Sie ist in diesem verzerrten Selbstbild gefangen.
Gandelange. In einem anderen deiner Filme gibt es eine weitere Figur, die in eine Rolle gezwängt wird.
Revital.
Revital ist eigentlich eine Außerirdische.
Sie ist nicht von dieser Welt. Ich habe mir gesagt, dass in der Welt, aus der sie kommt, alle so aussehen wie sie. Dort ist ihre Fremdartigkeit normal. Aber hier ist sie es offensichtlich nicht. Und sie ist eine Art Mischwesen aus einem Alien, einem Frosch und einer Kartoffel.
In der ersten Szene sieht man Revital, wie sie am Tisch sitzt und frühstückt. Zusammen mit ihrer Mutter, die ein Mensch ist, wiederholt sie Englischwochen für die Schule. Gleichzeitig macht die Mutter eine Zoft aus Revital-Tentakel. Bis zu diesem Moment war es nicht möglich zu unterscheiden, welches Geschlecht Revital hat.
In meiner Fantasie gibt es dort, wo Revital herkommt, kein Geschlecht. Es ist ein bisschen wie bei den Schnecken, die Hermaphroditen sind und sowohl männliche wie auch weibliche Geschlechtsorgane haben.
Das geflochtene Haar von Revital ist neben anderen Elementen ein Symbol für ihr Geschlecht. Und das Flechten der Haare symbolisiert eine Art wortlose Kommunikation zwischen Mutter und Tochter. Diese Handlung, ist sie Fürsorge?
Oder ist es eher zwangshaft? Die Mutter will dem Wesen etwas aufzwingen, was es nicht ist. Die Mutter diktiert Revital. Du bist meine Tochter. Du bist meine menschliche Tochter. Und so sollte eine Tochter sein. Sie formt ihre Tentakel zu einem Zopf, gibt ihr Kleider, die sie mädchenhaft machen, und steckt sie in eine Ballettklasse. Es ist klar, dass dies Revital nicht gefällt und sie sich dabei unwohl fühlt.
Eines Nachts, als ihre Mutter gerade duscht, flieht Revital.
Ihr Zopf löst sich, ihre Tentakel kommen frei, ihre Kleider werden im Wald zerrissen. Sie ist nicht länger etwas, das sie nicht ist, sondern wird wieder zu dem wilden, geschlechtslosen Wesen.
Revital ist kurz davor, an der Ort zurückzukehren, von dem sie gekommen ist. Da kommt ihre Mutter, packt sie und drückt sie zu Boden und nimmt sie im Auto wieder mit nach Hause. Revital ist sehr traurig und trotzdem gibt es diesen Moment, wo sie ihre Mutter empathisch die Hand auf den Arm legt. Sie versteht.
Dass wir Leute in eine Box stecken, das kann uns allen passieren, unbewusst. Wir haben keine andere Wahl. Wir sind durch unsere Perspektive begrenzt. Unser Bewusstsein ist wie ein Gefängnis. Wir nehmen unabsichtlich Dinge über Menschen an, die sie nicht sind.
Nicht nur im Film. Auch im Alltag kategorisieren wir Menschen nach ihrem Aussehen. Man sieht jemanden auf der Straße und sagt, okay, diese Person hat dieses Geschlecht und dies und das.
Wir interpretieren sehr schnell, was die Haare über eine Person aussagen. In einem Wimpernschlag. Haare sind auffällig. Und anders als zum Beispiel die Augen, Nase, Mund, die Hände oder die Füße, sind Haare manipulierbar. Wir können sie verändern, um eine Identität zu erschaffen und der Welt etwas zu sagen.
Und doch befinden wir uns im Coiffure-Salon in einem Konflikt. Wir fragen uns, wer sind wir und wer wollen wir sein?
Ich glaube, das Komplizierte ist, dass wir oft nicht genau wissen, wer wir wirklich sind und wer wir sein wollen. Und dementsprechend wissen wir nicht, wie wir unsere Hülle an das anpassen sollen, was wir in uns tragen. Will ich mir die Haare färben oder nicht? Es ist der Konflikt zwischen den Gedanken, akzeptiert mich in meiner Natürlichkeit, oder schaut her, ich bin vielschichtig und wandelbar. Ich mache, was mir gefällt.
2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tjolali, tjolai, tjolai, obsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt.
Pippi Langstrumpf macht, was ihr gefällt. Zum Beispiel 2 Zöpfe, die auf beiden Seiten vom Kopf steif abstehen. Das war ein Beitrag von Aviv Schabs mit der israelischen Regisseurin und Drehbuchautorin Gande Lange, die zu Bern lebt. Filme von Gande Lange sind an verschiedensten Filmfestivals, unter anderem auch in Cannes, gezeigt und auch schon für den Israeli Oscar Award nominiert worden. Wenn die 2 erwähnten Kurzfilme «Babaga» und «Revital is an Alien» von Gande Lange möchtest schauen möchtest, findest du den Link dazu auf unserer Webseite. www.rabe.ch/subkutan.
Apropos.
Der Kulturtipp vom heutigen Apropos kommt von Matthias Flückiger aus dem Drachennest an der Rathausgasse 52 zu Bern.
Zum Thema von heute empfehle ich «Blau ist eine warme Farbe», eine Graphic Novel von Jules Marot. Alles fährt mit einer zufälligen, flüchtigen Begegnung an. Die Clementine ist 15 und steckt gerade in der ersten tiefen Identitätskrise, wo er auf der Strasse Emma entgegenkommt. Eine selbstbewusste, junge Frau mit leuchtblauen Haaren. Ihre Blicke treffen sich und dann sind sie auch schon aneinander vorbei. Ein kurzer, wortloser Augenblick, der das Leben von Clementine auf den Kopf stellt und alles noch viel komplizierter macht. In stimmungsvollen und einfühlsamen Bildern erzählt Jules Marot eine berührende Liebesgeschichte und zeichnet gleichzeitig eine tiefgehende Kritik an einer Gesellschaft voll von sozialen Normen und Vorurteilen. «Blau ist eine warme Farbe» von Jules Marot gibt es auch als Film, der 2013 die Goldene Palme von Cannes hat gewonnen.
Der heutige Kulturtipp von Matthias Flückiger aus dem Drachennest: «Blau ist eine warme Farbe», ein Graphic Novel von Jules Marot, der 2013 auch verfilmt worden ist. Die Links zur Graphic Novel und zum Film findest du auf unserer Webseite. Und mit dem sind wir am Schluss von der heutigen Sendung angekommen. Falls du ein Haar in unserer Suppe gefunden hast oder uns sonst ein Feedback möchtest geben, dann schreib uns doch an subkutan@rabe.ch via Instagram oder über Facebook. Den Podcast und alle Links zur Sendung findest du wie immer auf unserer Webseite www.rabe.ch/subkutan. Nächste Woche haben wir Naima als Gästin im Live-Talk. Sie ist Einsamkeitsaktivistin und Gründerin von solibe.ch, einer Plattform zum Thema Einsamkeit, speziell für junge Menschen. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Simon Keller, Rafa Marti und Daviv Schabs. Die Sendungsverantwortung hat Zita Bauer und mein Name ist Bastian Zuberbühler. Tschüss, macht's gut und bis bald.